ARD Sounds.
Jakobus Onn ist Jahrgang 1906, ein ausgebildeter Lehrer für neue Sprachen und Turnen. Und er wird im Sommer 1941 fotografiert als Schütze am Massengrab in den deutsch besetzten Gebieten der Sowjetunion. Erschossen werden vor allem Jüdinnen und Juden, der sogenannte Holocaust by Bullets.
Dieser Erschießung haben viele Angehörige der Wehrmacht zugesehen.
Wie kommt er eigentlich als Lehrer dann an diesen Graben? Wie kommt er zu den Einsatzgruppen?
Er hat ein schmales Gesicht, abstehende Ohren, die Haare sind kurz und tiefschwarz. Mit der runden Nickelbrille wirkt er fast eigenartig harmlos. Er könnte ein Studienrat sein, ein Bibliothekar. Aber er trägt SS-Uniform mit einer Hakenkreuzbinde am Arm. Jakobus Onn ist 1941 an den Erschießungen von Menschen in der Ukraine beteiligt. Und damit herzlich willkommen zur 5. Folge unserer 3. Staffel NS-Klicken von Menschen und Mördern. Den Podcast hört ihr exklusiv in ARD Sounds. Ich bin Janine Funke, Wissenschaftsjournalistin und Historikerin, und ich werde gleich mit meinem Gesprächsgast Dr. Stefan Hörtler über genau diesen schüchtern wirkenden jungen Mann sprechen, den ich eben beschrieben habe. Hallo Stefan.
Hallo Janine.
Stefan, du bist ein weltweit anerkannter Experte für NS-Täterforschung, Gutachter in Prozessen zu diesem Thema und Buchautor. Deine Sammlung von Biografien zu Männern und Frauen aus dieser Zeit geht in die Zehntausende. Wenn du diese vielen Rekonstruktionen zu den Lebensläufen, Einsatzgebieten und Taten dieser Menschen mit der Biografie unserer heutigen Folge vergleichst, war denn dieser Fall schwierig zu recherchieren?
Ja, Janine, ich kann es nicht ganz verleugnen. Es war in gewisser Weise ein schwieriger Fall. Vor allem, es war ein Fall mit einer aufwendigen Recherche. Und das ist etwas, was wir häufiger beobachten, vor allen Dingen bei Männern und Frauen der mittleren und unteren Hierarchien im Nationalsozialismus.
In deiner Recherche schaust du dir ja auch sehr, sehr viele Fotos an. Und wir sprechen ja heute über einen Mann, von dem du mir auch ein Foto gezeigt hast aus seiner Personalakte, damit ich eine Vorstellung habe, wie er so aussieht. Aber du hast mir auch noch ein anderes Foto gezeigt, was tatsächlich ziemlich bekannt ist. Man könnte fast sagen, es ist eines der Symbolfotos für den Holocaust. Und ich habe es hier vor mir liegen und ich beschreibe es mal kurz, was darauf zu sehen ist, weil viele von euch werden dieses Bild sicher kennen. Man sieht eine Erdgrube, an dessen Rand ein Mann hockt oder besser kniet. Und hinter ihm steht ein Schütze in SS-Uniform, der seine Pistole auf den Hinterkopf des Mannes richtet. Es gibt zahlreiche Personen, die dem Ganzen zuschauen. Und derjenige mit der Pistole, man wusste lange nicht, wer das ist, aber jetzt wissen wir es. Es ist Jakobus Onn, genau der Mann, über den wir heute sprechen. Was wissen wir über ihn?
Jakobus Onn ist Jahrgang 1906. Er wurde in Ostfriesland geboren, ein Göttinger Alumni. Für mich als Göttinger Historiker ein besonders spannender Fall. Ein ausgebildeter Lehrer für neue Sprachen und Turnen. Er unterrichtet später in Englisch, Französisch, Spanisch und Niederländisch. Und er wird im Sommer 1941 fotografiert als Schütze am Massengrab in den deutschen besetzten Gebieten der Sowjetunion, heute das Gebiet der Ukraine. Wenn wir uns diese Phase 1941 ansehen, ist das eine Phase, in der Hunderttausende Menschen erschossen werden, vor allem Jüdinnen und Juden, der sogenannte Holocaust by Bullets.
Und genau deswegen hast du auch seine Biografie für diese Folge ausgewählt. 1941, das ist das Jahr der Eskalation von Gewalt und Massenmord. Aber dieser Holocaust durch Kugeln, der ist viel weniger bekannt und darüber sprechen wir später in der Folge nochmal ausführlicher. Aber zunächst, dass der Mann auf dem Foto Jakobus Onn ist, das wurde ja erst vor kurzem öffentlich. Kannst du gleich zu Beginn dieser Folge ein bisschen was dazu sagen, wie man das herausgefunden hat?
Ja, die Identifizierung von Jacobus Onn als Schütze ging 2025 durch die Medien und im Rahmen dessen muss auch die Publikation meines Kollegen Jürgen Matthäus aus den USA erwähnt werden, der gerade zu diesem Foto und der Identifikation des Schützen publiziert hat. Das Bild selbst ist seit Jahrzehnten bekannt unter dem Titel »Der letzte Jude in Winnica«, eine visuelle Ikone des Holocaust. Aber, und das ist wichtig zu betonen, der Hinweis auf die Identität des Schützen, der kam von der Familie selbst. Und mit der Eröffnung der Identität 2025 sind zwar einige Fragen beantwortet worden, vor allen Dingen, wo wurde das Foto aufgenommen, wann wurde das Foto aufgenommen, wer war der Schütze, aber es sind viele Details zum Schützen selbst noch unbekannt. Das heißt, viele offene Fragen gerade zu seiner Karriere sind bis dato unbekannt. Man kann seinen Lebenslauf relativ gut bis 1939 entschlüsseln, aber ab 1939 wird es sehr dünn, teilweise mit auch widersprechenden Informationen, teilweise aus Erinnerungen. Aber es war nie ganz klar, wie kommt er eigentlich als Lehrer dann an diesen Graben? Wie kommt er zu den Einsatzgruppen?
Das klingt nach einer Menge Quellenarbeit, die du da geleistet hast. Hast du auch mit der Familie selber gesprochen?
Beides trifft zu. Eine unfassbare Quellenarbeit. Und ich muss der Familie auch ausdrücklich danken, zum einen für die Bereitschaft überhaupt, mit mir und uns zu sprechen, aber auch für den Mut, darüber zu sprechen.
Dann schauen wir uns deinen Lebenslauf mal ein bisschen genauer an. Zunächst erstmal die Zeit bis 1933. Was hast du da herausgefunden?
Er ist das fünfte Kind seiner Eltern. Der Vater war übrigens auch Lehrer, verstirbt jedoch relativ früh, das heißt noch während Onnens Schulzeit 1924. Onnen besucht die Volksschule und Lateinschule, dann das Realgymnasium und legt das Abitur ab. Er geht 1927 an die Universität Göttingen, studiert neue Sprachen, Englisch und Französisch und als Nebenfach Turnen. Und er geht für ein Semester ins Ausland, nämlich nach Dijon in Frankreich.
Das klingt auf jeden Fall so, als sei er gut ausgebildet gewesen, hat auch Auslandserfahrung gesammelt und war dann, wenn ich richtig gerechnet habe, mit 26 fertig mit dem Studium. Du hast ja gesagt, er arbeitete später als Lehrer. Wie ist er denn dann Lehrer geworden? Kam da noch eine Station in der Ausbildung?
Nach dem Auslandssemester kehrt er nach Deutschland zurück und legt 1932 das Staatsexamen in Göttingen ab. Und in der Regel würde ja nun sich ein Referendariat anschließen. Allerdings wechselt Onnen direkt an die Kolonialschule in Witzenhausen im Oktober 1932. Das ist nicht weit von Göttingen, vielleicht eine halbe Stunde entfernt. Und dort lehrt er Englisch und Französisch. Die beiden Sprachen hat er studiert, aber auch Holländisch und Spanisch. Und er hatte für den Sprachenerwerb, auch vor allen Dingen der anderen Sprachen, die er nicht studiert hat, mehrere Auslandsaufenthalte, die sich durch seine Biografie der 30er Jahre ziehen. Frankreich, England, Niederlande, Spanien. Und kehrt 1934 aus einem solchen Aufenthalt in Spanien zurück, um dann mit dem Vorbereitungsdienst, das wäre jetzt vergleichbar mit dem Referendariat, parallel zu seiner Stelle in Witzenhausen in Heiligenstadt zu beginnen.
Und was ist das genau, so eine Kolonialschule? Ist das wie eine Privatschule?
Das ist eine gute Frage und eröffnet natürlich auch Perspektiven für weitere Diskussionen, gerade auch für die Verbindung von Kolonialgeschichte und NS-Geschichte. Wie weit waren diese Felder wirklich verknüpft? Welche kausalen Zusammenhänge gibt es? In erster Linie ist die Deutsche Kolonialschule eine Ausbildungsstätte für Landwirtschaft, Handel und Gewerbe. Sie existiert bereits seit 1898 und sie soll vor allen Dingen, das ist jetzt eine verkürzte Darstellung, soll vor allen Dingen jungen Menschen vorbereitend dienen, in den Kolonien tätig zu werden, als Siedler mit einer Wirtschaft auf Plantagen, Gärtner, Gutsverwaltung und so weiter. Und wenn man sich gerade den Fortbestand dieser Kolonialschule nach dem Ende des Ersten Weltkrieges und nach dem Versailler Vertrag und dem Verlust der deutschen Kolonien 1919 anschaut, kann man den Fortbestand auch als Bestandteil eines Kolonialrevisionismus bezeichnen. Die Schule existiert dann bis 1944, wird geschlossen und dann ab 1957 als Deutsches Institut für tropische und subtropische Landwirtschaft weitergeführt. Und der Lehrplan, auch das ist spannend, zeigte gerade in der Zeit von On eine gewisse Fokussierung auf, in Anführungsstrichen, rassentheoretische Veranstaltungen. Das heißt, der Rassismus spielte eine Rolle, aber auch natürlich die Frage von Nationalismus, einer, in Anführungsstrichen, nationalen Durchdringung, und auch der Anschluss an die NS-Ideologie ist deutlich erkennbar.
Und was wissen wir über die politische Gesinnung von On in genau dieser Zeit?
Es zeichnet sich ein Stück weit ein widersprüchliches Bild. Auf der einen Seite ist er schon früh der NS-Bewegung zugewandt und tritt auch verschiedenen NS-Organisationen bei. Auf der anderen Seite zeigt er Interesse an Sprachen und anderen Ländern. Das heißt aber nicht, dass er zwangsläufig weltoffen ist im Sinne eines heutigen freiheitlichen, demokratischen, europäischen Gedankens. Er zeigt von Beginn an, und das meint vor allen Dingen die Zeit mit sagen Ende des Studiums, eine starke Affinität zur NS-Ideologie, aber auch eine starke Affinität zur imperialen Vorstellung. Das heißt, Fragen von Lebensraum, von rassistischer Überlegenheit der Deutschen prägen sein Denken und sein Handeln. Und er zeigt auf der anderen Seite diese Tuchfühlung nicht nur im Gedankengut, sondern er zeigt sie auch durch seine Mitgliedschaften. 1931 Mitglied der NSDAP, das heißt deutlich vor 1933 damit auch ein sogenannter alter Kämpfer, und ab Januar 1932 Mitglied der SA. Und er tritt 1933 bereits von der SA auch in die SS über. Und das ist natürlich eine Gliederung der NSDAP, die sich deutlich stärker dem rassistischen Gedanken verschreibt.
Also er arbeitet als Lehrer und ist dann auch in der SS tätig. Wie kann er das miteinander verbinden?
Ja, die SS ist an sich ja erst einmal eine Gliederung der NSDAP, das heißt eine Parteigliederung, die nicht zwangsläufig mit einer hauptberuflichen Tätigkeit einhergeht und sogar mehrheitlich als eine Mitgliedschaft gepflegt wird. Und die Männer gehen dann parallel einem Hauptberuf nach. Und so ist es auch bei On. Keine Partei- oder SS-Karriere. Er absolviert Mitte der 1930er Jahre parallel zu seinem Job an der Kolonialschule den schulischen Vorbereitungsdienst. 1936 wird er Studienassessor, das heißt sein zweites Staatsexamen ist damit abgelegt, die Lehrerausbildung abgeschlossen. Und er verbleibt auch weiterhin im Schuldienst. Und er verlässt die Kolonialschule in Witzenhausen erst nach Konflikten im Jahr 1939. In dieser Zeit bis 1939 widmet er sich stark dem kolonialen Gedanken und dessen Verbreitung und publiziert 1937 eine kleine Monographie mit dem Titel Rohstoffe aus eigenem kolonialem Raum in einem Leipziger Verlag. Und ich habe eine kleine Stelle aus diesem Buch mitgebracht.
Kolonisieren ist so alt wie die Menschheit selbst. Immer haben lebenskräftige Völker, denen die Bodenfläche für die Ernährung nicht mehr genügte, ihre Heimat verlassen, um anderswo Land zu suchen. Auch jetzt genügt unser Lebensraum nicht mehr, um jedem Volksgenossen Arbeit und Brot zu geben. Und nicht ohne Grund hat der Führer so oft auf die Notwendigkeit kolonialen Besitzes für Deutschland hingewiesen. In der Einfuhr von Rohstoffen werden wir ohne Kolonien immer von der Gnade des Auslandes abhängig sein. Man darf nicht annehmen, dass das Ausland zu jeder Zeit gewillt ist, uns seine Rohstoffe zu verkaufen. Es könnte zum Beispiel bei kriegerischen Verwicklungen vorkommen, dass das Ausland die Ausfuhr seiner Rohstoffe nach Deutschland sperrt, Sanktionen. Dadurch würde unsere gesamte Wirtschaft lahmgelegt. Wir können sicher sein, dass dem internationalen Juden in seinem Kampfe gegen das Dritte Reich jedes Mittel recht ist.
Jetzt weiß ich auf jeden Fall, was du meinst damit, dass er ideologisch komplett auf der Seite der Nationalsozialisten steht. Er verzehrt ja hier massiv die Geschichte. Also das müssen wir, glaube ich, einmal kurz einordnen, dass die Völkerwanderungen in der Antike zum Beispiel nichts mit der Kolonialisierung der Neuzeit zu tun haben. Und er erwähnt natürlich in diesem Absatz auch gar nicht und wahrscheinlich auch nicht in dem Buch, dass Kolonialisierung natürlich auch massiv Unterdrückung und Ausbeutung anderer Völker heißt. Also er ist hier sehr, sehr stark im NS-Propagandasprech verhaftet, oder?
Die Passage, die wir ja gehört haben und auch weitere Passagen in dem Buch sind stark von einem Lebensraumgedanken geprägt. Ein Lebensraumgedanken, der natürlich auch im Nationalsozialismus propagiert wird und einem starken Antisemitismus, ja einem rassistischen Antisemitismus. Das Buch hat eine große Bedeutung für ihn, aber wird mit einer Rezension stark angegriffen. Es geht hier allerdings nicht nur um eine Rezension oder für eine schlechte Rezension, sondern es geht hier um einen grundsätzlichen Richtungskampf an der Kolonialschule. Und Onnen gerät mitten hinein. Und am Ende steht, dass Jacobus Onnen die Schule verlassen muss, 1939 nach diesen enormen Konflikten, aber auch Karl Koch, der Direktor, verlässt die Schule.
Okay, also fassen wir noch einmal kurz zusammen. Wir sind ja jetzt im Jahr 1939. Er hat ein großes Lieblingsthema, das ist die Kolonialisierung und alles, was dazugehört. Er publiziert und er ist ein überzeugter Nationalsozialist. Was jetzt noch ein bisschen fehlt, er ist noch nicht verwickelt in Terror und Tod. Wann ändert sich das?
Das ändert sich mit dem Jahr 1939. Und jetzt kommen wir in der Tat in eine Phase, in der nur sehr wenig bislang über Onnen bekannt war. Also wir haben ein gewisses Puzzlestück jetzt vor uns in den nächsten Minuten, denn das, worüber wir jetzt sprechen, das sind neue Forschungsergebnisse der letzten Monate. Und vielleicht muss man mit zwei Ebenen beginnen. Zum einen, was wir wissen aufgrund seiner Aktenbasis und was wir am Ende durch erweiterte Recherchen der Umgebung von Onnen wissen. Wir wissen, er wurde Mitte August 1939 einberufen zu den SS-Totenkopfverbänden. Konkret einberufen zur 2. SS-Totenkopfstandarte Brandenburg im Konzentrationslager Sachsenhausen. Diese Einberufungen Mitte 1939 sind Teil der sogenannten KL-Verstärkung, vor allen Dingen ältere Mitglieder der allgemeinen SS, die dann als Reservisten einberufen werden, um die jungen Wachmannschaften zu ersetzen, die nun mit den Feldeinheiten an die Front gehen und vor allen Dingen Teil der späteren SS-Division Totenkopf werden. Eingerückt, in Anführungsstrichen, ist er am 23. September 1939, das haben wir aus einer neuen Akte. Und laut Erinnerung der Familie war er 1939 aber auch in Dachau und in München tätig. 1940 wird er als Polizeiverstärkung zu den sogenannten verstärkten SS-Totenkopf-Standarten einberufen. Das sind alle Standarten, die nach Kriegsbeginn aufgestellt werden und nicht mehr wie bisher konkret an bestimmte Konzentrationslager gebunden sind, so wie Dachau, Buchenwald oder Sachsenhausen. Er wird zur 15. SS-Totenkopf-Standarte einberufen. Die ist in Płock, in den deutsch besetzten Gebieten Polens, stationiert. Damals dann Teil des Regierungsbezirks Zichenau der Provinz Ostpreußen, so etwa 100 Kilometer nordwestlich von Warschau. Und während dieser Zeit dient er auch als Schulungsleiter der Ordnungspolizei in Płock. Und das sehen wir häufig, wenn mehrere Truppenteile an einem Standort stationiert sind, wie hier die SS-Totenkopfstandarte in Płock, aber gleichzeitig auch ein Polizeibataillon, vermutlich das Polizeibataillon Nummer 13, was später auch die Bewachung des Ghettos in Płock übernimmt und am Massenmord beteiligt ist, dass er sozusagen in Personalunion an beiden Seiten fungiert. Mitte August 1940 wird er wieder entlassen und kehrt in seinen Zivilberuf zurück. Seit dem 1. September 1939 war er in Hohenelbe an einer Oberschule für Jungen, das liegt im heutigen Tschechien, und dorthin kehrt er auch Ende August 1940 zurück und wird dann Mitte Januar 1941 erneut einberufen.
Du hast ja gerade schon erwähnt, es war gar nicht so leicht herauszufinden, zu welcher Einheit er überhaupt gehörte und wo er eigentlich war. Wie bist du da vorgegangen?
Ja, das ist in der Tat das große Puzzlestück. Und jetzt kommen wir zu einem Verfahren, in dem wir uns eigentlich das erweiterte Umfeld anschauen. Und so eine Analyse kann mitunter mehrere hundert Personen umfassen, wenn wir letztendlich nur eine einzige entschlüsseln wollen. Und dieses Verfahren habe ich bei Jacobus angewandt, nämlich den weiteren Raum zu erschließen. Und jetzt können wir eigentlich das Rätsel auch entschlüsseln. Denn er wird Mitte Januar 1941 bereits in den Rekrutierungsraum der späteren Einsatzgruppen A, B, C, D eingezogen. Und vielleicht müssen wir einmal kurz erklären, was diese Einsatzgruppen sind. Häufig als Einsatzgruppen von Sicherheitspolizei und SD abgekürzt. Aber wenn wir genauer hinschauen, sind auch Männer Reservisten der Waffen-SS Mitglieder dieser Einsatzgruppen. Immerhin 20-30%. Genauso Männer der Ordnungspolizei. Und Jakobus Onnen gehört genau zu diesen 20-30% von Reservisten der Waffen-SS, die dann meistens zwischen 1900 und 1910 geboren, so wie Jakobus Onnen 1906, eingezogen werden. Und wenn man sich das Umfeld anschaut, kann man erkennen, dass die anderen Männer, die mit Onnen eingezogen werden, fast ähnliche Berufswege haben. Zum Beispiel ein Lehrer aus Apolda, Jahrgang 1910, auch Mitglied der Allgemeinen SS, wird auch 1939 zu den SS-Totenkopfverbänden, in dem Falle in Weimar, in Buchenwald einberufen. Ist dann auch in einer SS-Totenkopfstandarte in den deutsch besetzten Gebieten in Polen eingesetzt. Wird genauso wie Onnen im August 1940 aus den SS-Totenkopfverbänden entlassen, kehrt genauso wie Onn in den Zivilberuf als Lehrer zurück und wird genauso wie Onn erneut Mitte Januar 1941 einberufen. Und zwar nach Bad Schmiedeberg. Dort im Großraum von Preetsch werden die späteren Einsatzgruppen formiert.
Du hast es ja ziemlich detailliert rekonstruiert. Also er wurde eingezogen, dann wurde er wieder entlassen, dann wurde er wieder eingezogen. Aber zu welcher Einheit gehörte er am Ende?
Ab Januar 1941 wird er erstmal über das Konstrukt einer Notdienstverordnung einberufen und dann zur Sicherheitspolizei kommandiert, dann ab März 1941 nur formal dem SS-Totenkopf-Ersatzbataillon A in Goslar zugeordnet. Ab Oktober 1941 wird er formal der SS-Wachkompanie Berlin-Lankwitz zugeordnet. Auch das ist, wie ich bereits betont habe, nur formal, denn in der Zeit ist er bereits bei den Einsatzgruppen. Und ab Oktober 1942 werden dann all diese Reservisten der Waffen-SS, die bei den Einsatzgruppen eingesetzt werden, laut Befehl zur Stabskompanie der Waffen-SS beim Reichssicherheitshauptamt zusammengefasst.
So, bevor es weitergeht, habe ich einen Podcast-Tipp für euch. Die neue Staffel von Die Entscheidung, Politik, die uns bis heute trägt. Der Podcast ist vom Bayerischen Rundfunk und handelt von den Olympischen Spielen in Berlin im Jahr 1936. Es geht darum, wie die Nationalsozialisten diesen Sportwettkampf als Propagandainstrument genutzt haben und was die Olympischen Spiele damals mit uns heute zu tun haben. Einige Städte in Deutschland planen ja, sich für die Sommerspiele 2036 zu bewerben. Den Podcast findet ihr in ARD Sounds. Du hast es ja gerade sehr detailliert aufgelistet, was die verschiedenen Stationen von Onnen waren. Das ist ja auch etwas, was du herausgefunden hast in den letzten Monaten. Aber was zeigt uns das genau?
Durch diese Puzzlestücke, die wir jetzt zusammenführen konnten, ergibt das Ganze ein Bild. Und wir können nämlich eine Frage nunmehr deutlich klarer beantworten, nämlich die Frage, warum ein Lehrer wie Jakobus Onnen zu den Einsatzgruppen kommt. Und wenn wir uns das ansehen, zeigt das, dass er nicht durch einen Zufall zu den Einsatzgruppen gekommen ist, sondern dass hier eine Rekrutierungssystematik dahinter liegt. Dass 20-30%, die in den Einsatzgruppen ihren Dienst versehen, systematisch aus dieser Gruppe von Reservisten der ehemaligen verstärkten SS-Totenkopfstandarten rekrutiert werden. Und Onnen ist eben einer dieser Reservisten in einer Gruppe von mehreren hundert. Und damit können wir das Gesamtbild erstmals auch vervollständigen.
Und in genau dieser Phase hat Onn da eigentlich noch Zeit, sich mit seinem Thema, also seinem Lieblingsthema der Kolonien zu beschäftigen?
In der Tat begleitet ihn das Thema weiter. Er nimmt an einem Lehrgang des kolonialpolitischen Amts der NSDAP teil. Auch das war ein Puzzlestück, wann war das überhaupt? Der erste Erzieherlehrgang fand vom 26. März bis 12. April 1941 statt. Ein Lehrgang, an dem er höchstwahrscheinlich teilgenommen hat. Und das ist wichtig zu betonen, auch die Sicherheitspolizei und der SD werden seit 1940 verstärkt für einen sogenannten Kolonialdienst vorbereitet und somit auch geeignete Kandidaten ausgewählt und geschult. Und das geht aus mehreren Schreiben, unter anderem von Reinhard Heydrich zwischen 1940 und 1942 hervor. Das ist ein spannender Aspekt, weil er zeigt, dass es in diesen kolonialen Schulungen und auch in diesem kolonialen Lebensraumgedanken eine enge Brücke zur Besatzungspolitik in Osteuropa gibt und somit auch Sicherheitspolizei und SD durch solche, in Anführungsstrichen, Kolonialexperten geschult werden.
Dieses Foto, das Jacobus Onn während der Erschießung zeigt, das wird ja bis heute teilweise illustrativ für die historische Visualisierung des Holocaust genutzt. Und wir haben auch schon kurz am Anfang der Folge darüber gesprochen, über den Holocaust by Bullets. Was genau ist darunter zu verstehen?
Nach dem Überfall auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941, etwas, was sich jetzt zum 85. Mal jährt, rücken die vier genannten Einsatzgruppen A, B, C, D von Nord nach Süd hinter der Frontlinie in die besetzten Gebiete nach. Und pro Einsatzgruppe sind etwa 600 bis 1000 Mann eingesetzt. Über die heterogene Zusammensetzung konnten wir bereits sprechen, das heißt nicht nur Sicherheitspolizei, damit ist Kriminalpolizei und Gestapo gemeint, und SD, sondern auch Ordnungspolizei und die Reservisten der Waffen-SS. Aber viel wichtiger ist der Punkt, dass diese Einsatzgruppen ab Sommer 1941 Hunderttausende von Menschen ermorden, gezielt ermorden, durch Massenerschießungen und auch durch den Einsatz von sogenannten Gaswagen. Und insgesamt werden durch diese Einsatzgruppen, aber auch durch die Verbände der Ordnungspolizei, auch der Wehrmacht und anderer Einheiten etwa 1,5 bis 2 Millionen Menschen ermordet.
Und sind das jetzt auch die Einsatzgruppen, zu denen Onnen auch zugeordnet ist, die jetzt hier schießen?
Onnen ist genau einer solchen Einsatzgruppe zugeordnet. Konkret der Einsatzgruppe C. Diese Einsatzgruppe umfasst etwa 600 Mann und besteht aus den sogenannten Sonderkommandos 4a und 4b sowie den Einsatzkommandos 5 und 6. Und Onnen gehört zum Einsatzkommando 5 der Einsatzgruppe C. Die Leitung dieser Sonderkommandos, Einsatzkommandos und vor allen Dingen auch der Einsatzgruppe obliegt hohen SS-Offizieren und die Leitung des Einsatzkommandos 5 hat der damalige SS-Standartenführer Erwin Schulz inne, der bereits diverse Führungspositionen in Bremen und Hamburg begleitet hat, ab 1941 Gruppenleiter im Reichssicherheitshauptamt war und zugleich Leiter der Führerschule der Sicherheitspolizei und des SD in Berlin-Charlottenburg. Und Erwin Schulz wird im Spätsommer 1941 ausgewechselt, da er offenbar als in Anführungsstrichen zu weich galt. Und diesem Einsatzkommando 5 wird neben einem Zug aus Reservisten der Waffen-SS mit Onnen auch der erste Zug der 3. Kompanie des Polizeibataillons 9 aus Berlin zugeordnet, die mit ihm dann auch gemeinsam diese Erschießungen durchführen.
Und das Foto, auf dem Onja zu sehen ist bei genau so einer Erschießung, wo wurde das genau aufgenommen?
Das Foto wurde in Berdichev aufgenommen, ein Ort in der Region Schitomir, etwa 185 Kilometer südöstlich von Kiew, heutige Ukraine, damals Sowjetunion. Ein Ort mit etwa 66.000 Einwohnern und zu der Zeit etwa ein Drittel von ihnen Jüdinnen und Juden. Ab 7. Juli 1941 von deutschen Truppen besetzt und im Einsatzgebiet der Einsatzgruppe C zuerst des Sonderkommandos 4a und dann des Einsatzkommandos 5 von Jacobus Onnen.
Wir haben ja in den anderen Folgen, die wir uns angeschaut haben in dieser Staffel oder auch in den anderen Staffeln, oft über Täter und Täterinnen geredet, die tatsächlich lange eine Karriere bei der SS gemacht haben, also im Vorlauf des tatsächlichen Mordens. Bei Onnen habe ich das Gefühl, es ist ein bisschen anders, oder? Ich kann mir gar nicht so richtig vorstellen, wie er eigentlich am Ende tatsächlich zum Täter geworden ist.
Vielleicht hilft hier noch einmal der Blick auf die Zusammensetzung der Einsatzgruppen selbst, denn das Gros der Männer kommt ja aus diversen Positionen und Berufen, gerade wenn wir uns die Gruppen der Reservisten der Waffen-SS und der Ordnungspolizei ansehen. Und das ist vielleicht eine nüchterne, aber zugleich auch sehr beunruhigende Erkenntnis. Und wir können im Vergleich der Männer, die dann auch nach 1945 aussagen, das heißt der Männer, die zu den Reservisten der Waffen-SS gehörten, aber auch zu denen der Ordnungspolizei, erkennen, dass sie als Kommandierte zu den Einsatzgruppen kamen und sich fast nahtlos in das Massentöten eingefügt haben. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass natürlich selbst eine nationalsozialistische Gesinnung, wie sie ja Onnen hatte, nicht automatisch dazu befähigt, letztendlich Frauen, Kinder und Männer umzubringen. Und es gibt eben auch, wenngleich wenige Beispiele, die dann aussteigen, obwohl sie überzeugte Nationalsozialisten waren.
Aber auf der anderen Seite, nur weil man Lehrer ist, heißt das nicht, dass man nicht eben auch zum Massenmörder werden kann. Aber was können wir jetzt eigentlich genau über diese Erschießung sagen, die wir auf diesem Foto sehen?
Das Foto selbst war schon seit Jahrzehnten bekannt. Allerdings fand sich eine deutlich bessere Auflösung dieses Fotos mit einem erweiterten Sichtfeld auch des Fotos lose in einem Tagebuch des Wehrmachtsoffiziers und Hauptmanns Walter Materna. Und er hat das Foto auch beschriftet. Auf der Rückseite steht, ich zitiere, Ende Juli 1941, Hinrichtung von Juden durch SS in der Zitadelle von Berditschew, 28. Juli 1941. Er schildert auch in seinem Tagebuch das Setting einer solchen Erschießung. Er nennt auch die Zahl der Personen, die erschossen wurde. Das Opfer ist unbekannt und der Schuss ist nicht auf dem Foto zu sehen. Was aber hochspannend ist, ist, dass wir zahlreiche Zuschauer auf dem Foto haben. Eine bunte Mischung von Wehrmachtssoldaten, von verschiedenen Einheiten, aber auch andere Personen, die auf diesem Foto stehen und den Erschießungen zusehen. Und die Erschießungen in Berditschew werden auch in den Ereignismeldungen der Einsatzgruppen genannt. Und wenn wir die Ereignismeldung der Einsatzgruppe C vom August 1941 mit den Tagebuchaufzeichnungen von Walter Materna vergleichen, sehen wir, dass diese Erschießung in nahezu identischer Zahl der Opfer erwähnt wird.
Der Chef der Sicherheitspolizei und des SD, Berlin, den 9. August 1941, Ereignismeldung UdSSR Nummer 37. In Berditschew wurde bis zum Eintreffen des Einsatzkommandos 5 eine Abteilung des Einsatzkommandos 4a tätig. 148 Juden wurden wegen Plünderns und kommunistischer Betätigung exekutiert. Weiter wurden vom Einsatzkommando 5 dort bis jetzt 74 Juden erschossen.
Zentral ist vor allen Dingen die Erwähnung der 74 Opfer durch das Einsatzkommando 5, dem Jacobus Onnen angehörte, und hier wir eine Überschneidung mit dem Tagebucheintrag von Materna haben, der etwa 70 jüdische Opfer nennt. Und auch Erwin Schulz erwähnt in den Nürnberger Nachfolgeprozessen, nämlich dem Prozess zu den Einsatzgruppen, am 20. Oktober 1947 diese Erschießung von 74 Personen und ordnet sie konkret der Zitadelle in Berditschew zu und vor allen Dingen auch mit der Erwähnung des Beiseins von Wehrmachtssoldaten, die diese Menschen aus ihrem Gewahrsam den Einsatzgruppen übergeben haben. Und beide, sowohl Materne als auch Schulz, erwähnen, dass unter den Opfern nicht nur Juden waren, sondern auch andere Personen. Ein politischer Kommissar der Roten Armee. Und wenn wir uns die gesamte Gemengelage ansehen, können wir am Ende das Bild auch hier vervollständigen und relativ klar aufzeigen, dass diese Erschießung konkret in diesem Zusammenhang an diesem Tag dem Einsatzkommando 5 zugeordnet werden kann.
Du hast ja schon erwähnt, dass diese Erschießungen keine Einzelfälle waren, sondern dass am Ende Millionen von Menschen erschossen wurden. Und nach dem Krieg haben auch Männer, die an diesen Erschießungen teilgenommen haben, dazu auch ausgesagt und geschildert, wie das Ganze ablief. Hast du da noch mehr Quellen dazu?
Wir haben in der Tat hunderte dieser Aussagen gesichtet. Und ich habe nur ein Beispiel mitgebracht, aber ein Beispiel, was zum einen zeigt, dass diese Ereignisse fotografiert wurden und zum anderen zeigt, dass es Zuschauer bei diesen Erschießungen gab. Und es handelt sich hier um die Vernehmung von Kurt Werner vom 29. Mai 1964.
Ende August oder Anfang September 1941 ist fast das gesamte Kommando zusammen mit dem Zug Waffen-SS und dem Polizeizug zu einer Judenerschießung außerhalb Zhytomyr ausgerückt. Der Erschießungsplatz befand sich etwa 2 Kilometer westlich von Zhytomyr an einem kleinen Wäldchen. Dort war eine Grube mit einer Länge von 20 Metern, einer Breite von ca. 2,5 Metern und einer Tiefe von ca. 2 Metern ausgehoben. Es sind damals 60 bis 70 Juden mit LKW unseres Kommandos herangebracht worden. Ich selbst musste damals die Juden mit heranführen. Mir ist noch in Erinnerung, wie die ersten Juden direkt in die Grube hineinspringen mussten, und sie wurden dann vom Grubenrand aus durch Angehörige unseres Kommandos und des Polizeizuges erschossen. Vermutlich wurden damals erstmals MP verwendet. Die nächstfolgenden Juden mussten sich ebenfalls sofort in die Grube begeben. Während sie sich auf den Leichen der zuvor erschossenen Personen befanden, sind auch sie in gleicher Weise erschossen worden. Damals waren Fotografen einer Propagandakompanie anwesend und machten Aufnahmen von dieser Erschießung. Ich möchte richtigstellen, sie fotografierten die Juden in dem Moment, als sie durch den Wassergraben gehen mussten. Dieser Erschießung haben viele Angehörige der Wehrmacht zugesehen.
Das heißt, hier wurde ein Verbrechen detailliert dokumentiert, nicht nur in Schriftdokumenten, sondern auch in Fotos. War das denn üblich?
Es gibt in der Tat diverse Fotografien, die auch das Ende des Krieges überlebt haben und sich heute noch vermutlich in diversen Familiennachlässen befinden. Und durch den Erhalt dieser Fotografien sehen wir, dass es doch relativ häufig vorkam, dass diese Aktionen fotografiert und dokumentiert wurden. Was dazu führt, dass man später durch Fotoverbote versucht hat, das zu unterbinden. Und auch die Zuschauer waren offenbar kein Einzelfall, sondern kam genauso häufig vor, sodass auch hier später eine Anweisung herausgegeben wurde, diese Zuschauer nicht mehr zuzulassen. Und ich habe hierzu eine Quelle mitgebracht, ein Befehl vom 30. August 1941 an die Einsatzgruppen A bis D vom Reichssicherheitshauptamt. Und wir sehen, das ist nur etwa ein Monat nach der Erschießung in Berditschew, an der Jakobus Onn teilgenommen hat. Ich zitiere: Chef der SIPO und des SD bittet Sie, aufgrund der bisher gemachten Erfahrungen, nach Möglichkeit bei Massenexekutionen das Ansammeln von Zuschauern, auch wenn es sich um Wehrmachtsoffiziere handelt, zu verhindern. Zitat Ende. Und interessant ist, dass wortwörtlich von Massenexekutionen gesprochen wird.
Aber warum wollten Menschen überhaupt bei diesen Massenexekutionen zusehen?
Wenn wir uns diese Aussagen ansehen, die nach 1945 in diversen Verfahren gemacht wurden, erklären die Männer ihre Neugier. Das heißt, viele betonen, dass sie hörten, dass dort Massenerschießungen stattfinden und es nicht glauben können, dass das so sei. Hierbei handelt es sich vor allem um Wehrmachtssoldaten, die nicht aktiv an diesen Erschießungen teilgenommen haben und sich dann bemühen, an diesen Erschießungsort zu kommen und zuzuschauen. Und es gibt Aussagen, dass diese Männer dann wieder zurück zu ihren Einheiten kommen, davon berichten und dann andere sagen, ja, wir wollen das auch unbedingt sehen. Und dann diese Männer andauernd hin und her gefahren werden, damit jeder einmal zugucken kann.
Und du hast ja auch eben von dem Fotografierverbot gesprochen. Ich schätze, das hängt nicht unbedingt damit zusammen, dass man verhindern wollte, dass andere zusehen, sondern dass diese Verbrechen dokumentiert werden.
Hier habe ich eine konkrete Quelle aus dem Gebiet von Zhytomyr. Das ist ja das Gebiet, in dem On tätig war. Den Kommandobefehl Nummer 15 von 1942 des Gendarmerieführers in Zhytomyr. Und unter dem Punkt 6 wird das Fotografierverbot von Exekutionen genannt, ein Befehl, der auf einen übergeordneten Befehl von Reinhard Heydrich vom 16. April 1942 Bezug nimmt.
Das Fotografieren von Exekutionen ist verboten. Sofern derartige Aufnahmen aus dienstlichen Gründen erforderlich sind, was nur vom Führer des Einsatz- oder Sonderkommandos bzw. Kompaniechef der Waffen-SS oder Zugführer der Kriegsberichter angeordnet werden kann, ist das gesamte Aufnahmematerial in unentwickeltem Zustand unverzüglich dem Reichssicherheitshauptamt als geheime Reichssache zu übersenden. Desgleichen ist festzustellen, wie weit Aufnahmen, Filme etc. von Exekutionen bereits von Angehörigen der Dienststellen in die Heimat verbracht worden sind. Auch dieses Aufnahmematerial ist unverzüglich dem Reichssicherheitshauptamt zuzuleiten. In jedem Falle sind Zeit und Ort der gemachten Aufnahmen anzugeben. Gleichzeitig ist eine dienstliche Versicherung des betreffenden Angehörigen der Dienststelle beizufügen, dass er weitere Aufnahmen nicht gemacht hat und alle Platten, Filme und Abzüge abgeliefert sind.
Das hat ja nicht so ganz geklappt, wie wir wissen. Also sind ja trotzdem viele Fotos veröffentlicht worden oder vieles dokumentiert worden. Was mich jetzt noch interessiert, bleibt Onnen denn dann weiter in dieser Gegend und an welchen Verbrechen ist er noch beteiligt?
Er bleibt in der Region von Zhytomyr, untersteht dort formal dem SS- und Polizeiführer, namentlich Otto Hellwig, der in Nordhausen geboren wurde. Und letztendlich ist der Verbleib von Onnen mit einer Institutionalisierung von Teilen der Einsatzgruppe C verbunden. Das heißt, Teile der Einsatzgruppe C werden ab 1942 zu Dienststellen der Kommandeure der Sicherheitspolizei und des SD zusammengefasst und damit fest stationiert. Jakobus Onn gehört damit zur Dienststelle des Kommandeurs der Sicherheitspolizei und des SD in Zhytomyr. In dieser Position wird er Ende November 1942, also als Angehöriger des Kommandeurs der Sicherheitspolizei und des SD in Zhytomyr, mit dem Kriegsverdienstkreuz zweiter Klasse mit Schwertern ausgezeichnet. Auch das Aufgabengebiet von Jakobus Onn erweitert sich nun. Es geht um einen angeblichen Kampf gegen sogenannte Banden, verbunden mit Überfällen auf Dörfer, verbunden mit Mordaktionen, auch häufig der Durchführung von Vernehmungen. Und ich habe einen Bericht zur sogenannten Bandenbekämpfung mitgebracht. Ein Bericht von Otto Hellwig, dem genannten SS- und Polizeiführer von Zhytomyr vom 27. Januar 1943.
Der SS- und Polizeiführer in Zhytomyr, 27.01.1943. Betreff Bandenbekämpfung. Bei allen Dörfern oder Anwesen, die in der einen oder anderen Form niedergebrannt werden, ist für eine möglichst restlose Erfassung der Bevölkerung Sorge zu tragen. Dorf- oder Hausbewohner, die den Polizeiverbänden mit der Waffe in der Hand Widerstand leisten, sind an Ort und Stelle im Kampf oder nach dem Kampf zu erschießen. Beim Räumen oder Abbrennen von Dörfern oder Anwesen aus Präventivgründen sind die Einwohner geschlossen abzutransportieren, soweit nicht im Einverständnis mit dem Gebietskommissar ihre Sonderbehandlung an Ort und Stelle erfolgt.
Mit Sonderbehandlung ist natürlich die Ermordung von Menschen gemeint und bei einer solchen Bandenbekämpfung, wie sie hier in dem Bericht von Otto Hellwig genannt wird, kommt auch Jakobus Onnen ums Leben. Die Umstände sind nicht im Detail geklärt, aber er wird am 12. August 1943 während eines solchen Einsatzes nördlich von Zhytomyr getötet.
Wussten wir deswegen viele Jahrzehnte so wenig von ihm? Wie wurde er denn erinnert?
Er wurde bis 2025 als Gefallener auf einem Denkmal und damit auch als regulärer Soldat geehrt. Und bis vor kurzem stand sein Name auf dem Ehrenmal für die Gefallenen seiner Gemeinde vor dem Heimatmuseum Reiderland mit Sitz im ehemaligen Armenhaus der ostfriesischen Stadt Wiener. Der Name wurde aber inzwischen überklebt.
Und wie würdest du jetzt die Taten von Männern wie On zusammenfassen? War ihm denn bewusst, dass er ein Verbrechen begeht und am Ende zum Mörder geworden ist?
Das ist ein wichtiger Punkt. Das war ihnen bewusst. Und viele reflektierten dies auch in den Nachkriegsvernehmungen in der Bundesrepublik. Und ich habe auch hier ein Beispiel dabei aus einer Vernehmung von Hermann Renner. Renner war genauso wie Onnen Angehöriger des Einsatzkommandos 5. Und er sagt am 6. Februar 1959 vor dem Gericht aus und beantwortet genau die Fragen des Bewusstseins dieser Verbrechen. Ich zitiere: Frage: Welche Gedanken machten Sie sich in rechtlicher Hinsicht über die Erschießungen? Antwort: Ich hielt die ganzen Erschießungen für rechtswidrig, und zwar deshalb, weil man diesen Juden nichts nachweisen konnte. Das heißt, meiner Überzeugung nach, nur ihrer rassischen Herkunft nach erschossen wurden. Frage: Haben Sie irgendeinen Versuch unternommen, sich der Teilnahme an den Judenerschießungen zu entziehen? Antwort: Nein. Dieser Gedanke ist mir gar nicht aufgekommen, einen solchen Versuch zu unternehmen. Zitat Ende. Das heißt, sie wussten, was sie taten, und sie blieben dennoch bei den Einsatzgruppen.
Das ist, wie ich finde, schon ein wichtiger Schlusssatz zu dieser Folge und eigentlich auch zu der gesamten Staffel. Und ich finde auch, gerade in dieser Folge haben wir gesehen, wie viele neue Informationen wir eigentlich über einen SS-Täter allein noch mit ganz genauer Recherche bekommen können. Und das zeigt auch, diese ganzen Recherchen zum Nationalsozialismus, die sind lange nicht zu Ende. Und sie sind wichtig. Wir müssen nämlich genau hinschauen, über welche Wege diese Männer und Frauen im Nationalsozialismus zu Verbrechern und Verbrecherinnen wurden. Und ganz einfache Antworten gibt es bei diesem Thema nicht. Wir sind jetzt am Ende unserer dritten Staffel angekommen. Stefan, hast du ein Resümee für mich?
In der Tat gibt es keine einfachen Antworten. Und selbst wenn wir uns die Auswahl ansehen, die wir in dieser dritten Staffel getroffen haben, ist es uns schwer gefallen, sich für 5 konkrete Beispiele zu entscheiden, denn es gab einfach zu viele Onnens im Nationalsozialismus.
Ihr könnt auch die bisherigen Staffeln 1 und 2 genau hier hören, und wir freuen uns natürlich, wenn ihr die Folgen teilt, darüber sprecht und sie weiterempfehlt. Stefan, vielen Dank für deine ganzen Recherchen und auch, dass du uns genau das näher bringst. Sehr informativ, mit wahnsinnig vielen Details und so nah dran an den Menschen, die in dieser Zeit gelebt und gehandelt haben. Danke, Stefan.
Ich verabschiede mich auch und vor allen Dingen vielen Dank Ihnen und allen fürs Zuhören.
Zum Ende dieser Folge haben wir noch eine kleine Bitte an euch. In den Shownotes dieser Folge befindet sich ein Link zu einer Online-Befragung. Wir wollen sehr gern von euch wissen, wie euch der Podcast gefällt und ob wir künftig etwas verbessern können. Also unterstützt uns dabei bitte. Natürlich werden eure Daten anonym erhoben und ausgewertet, und Rückschlüsse auf eure Personen oder Accounts sind ausgeschlossen. Vielen Dank.
Der Podcast NS-Klicken von Menschen und Mördern ist eine Produktion von Studio Schumann im Auftrag des Mitteldeutschen Rundfunks. Wir danken dem Bundesarchiv in Berlin und Ludwigsburg, ebenso Johanna und Klaus Helmerichs aus Bremen, dem Historiker Dr. Jürgen Matthäus und dem Stadtarchiv Trutnov. Autorin Susanne Reich, Moderation Janine Funke, unser Gesprächsgast Dr. Stefan Hördler, Archivrecherchen Nadine Jenke, Schnitt, Regie und Sounddesign Camillo Schumann, Coverdesign Marie Ronniger. Die Quellen wurden eingesprochen von Andreas Herler. Redaktion Andrea Besser-Seuss. Redaktionsleitung Anna-Is Roth. Produktionsleitung Evelyn Wenzel. Distribution Peter Heller, Jennifer Schollbach, Tobias Tirgen und Juliane Zayer.